Spontane Ideen sind immer die besten. Und so habe ich zum ersten inoffiziellen Prototyp des Grundehrlich Cars & Coffee aufgerufen.
Grundehrlich. Sprachnotizen zum Runterschalten.
Wie lebt man seine Leidenschaft mit Oldtimer am besten aus? Entweder bei der Suche nach neuen Ersatzteilen auf der Straße oder beim Treffen mit Gleichgesinnten. Da bei meinem Porsche 924S aktuell nichts ansteht, entschied ich mich für Part 2 und 3. Okay, direkt Plot-Twist bzw. Spoiler. Am Ende der Episode erfahrt ihr, was nun vielleicht doch ansteht am Auto. Aber weiter geht's. Jeder Carfluencer oder jede Oldtimer-Lifestyle-Brand organisiert mittlerweile Meetups, Cars & Coffees, Ausfahrten etc. Und auch bei Grundehrlich will ich dieses Jahr etwas in diese Richtung starten. Und als ich mal an einem Samstag Anfang März frei hatte, dachte ich mir, wäre doch cool, irgendetwas in dieser Art zu starten, so ein Prototypen davon. Ein Cars & Coffee mit der Casual Classic Car Community. 100 Kilometer um Nürnberg rum, egal wohin, einfach mal ein bisschen gemeinsam rumcruisen. Also startete ich kurzerhand den Aufruf auf Instagram und Leute, ich war wirklich überrascht, wie viele tatsächlich Bock drauf hatten. Wahnsinn, also habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Also direkt 8 bis 10 Zuschriften, die echt Lust hatten, was zu starten, aber kleines Problemchen, leider hatten nahezu alle ein kleines Problem mit diesem Tag. Dieser Samstag Anfang März war einfach nicht passend. Entweder waren Projekte noch nicht fertiggestellt, das Saisonkennzeichen erlaubte Ausfahrten erst ab April oder die Kollegen und Kolleginnen waren bereits unterwegs, hatten andere Pläne etc. Absolut verständlich, wenn ich so spontan einfach aufrufe. Hier Kudos noch an Sebastian, der sich sogar die Zeit extra freigeschaufelt hätte und seine Pläne umdisponieren wollte. Aber naja gut, somit wurde es nicht so richtig ein Cars & Coffee. Naja, was soll's. Zu Hause sitzen und nichts tun, naja, da hatte ich nicht so Bock drauf. Content erstellen? Yes. Und deswegen entwarf ich eine kleine lose Route und die beinhaltete auch eine Veranstaltung auf Schloss Hohenstein in Oberfranken, bei der ich von einem guten Freund erfuhr, dass da ein Porsche-Treffen bzw. eine Kunstvernissage zum Thema Porsche stattfindet und sogar an diesem besagten Samstag Eröffnung feiert. Klingt gut. Außerdem sollte Roland Kussmaul vorbeikommen und der ist Rennfahrerlegende, Porsche-Ingenieur, Mitentwickler beim 924 Carrera GTS, also wirklich alles, was Rang und Namen bei Porsche hatte, hat er mitgestaltet und wäre echt verrückt, so spontan ihn dann noch dort anzutreffen. Spoiler auch hier, Spoiler Nummer 2, es kam noch besser. Naja, zudem, was auch noch auf der Bucketlist stand, ich brauchte noch eine Location für Produktfotos, nämlich für den ersten Grundehrlich T-Shirt-Drop, der demnächst kommt. Und ja, das war so im Prinzip das Tagesminimum, welches ich erreichen wollte. Also Ziel, Endziel, 17 Uhr Vernissage auf Schloss Hohenstein bei Coburg und irgendwo dazwischen eine coole Location finden, wo man ein paar Produktbilder machen kann. Aber irgendwie juckte es mich doch, euch irgendwie da draußen mitnehmen zu wollen. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht einfach irgendwie mit Social Media, Instagram, euch mit den Stories mitzunehmen. Und so habe ich ausprobiert, dass ihr einfach mitentscheiden konntet, wo es hingeht, beziehungsweise wie die Reise stattfinden sollte. Sprich, die erste Frage, fahren wir mit Navi, also Google Maps, oder mit einer Landkarte? Ihr habt euch ziemlich klar für eine Landkarte entschieden. Habe ich Naja, eigentlich hätte ich damit rechnen sollen. Problem an der ganzen Geschichte war, ich hatte im Auto nur so eine, ja, keine Ahnung, Giveaway-Werbemappe in der Auflösung, also Deutschlandkarte, Auflösung 1, 2, 1 Million. Ja, damit war ich natürlich super ausgestattet. Also mit der Auflösung kannst du ungefähr sehen, ja, links ist, keine Ahnung, Würzburg. Im Norden kommt Bamberg, dann Coburg und rechts irgendwann, rechts oben, Bayreuth, Hof, irgendwie so in die Richtung. Mehr konntest du eigentlich nicht draus lesen. Naja, los ging's. Erster Stopp, ich musste ja dann irgendwie so ein bisschen frei Schnauze fahren, dachte ich mir, ja, in Nürnberg hat doch eigentlich auch motorsporttechnisch etwas zu bieten, nämlich die DTM-Strecke, die am Norisring liegt, beziehungsweise vorbeifährt am Zeppelinfeld. Und einmal im Jahr ist das dann halt eine Rennstrecke und ansonsten ist das eine öffentliche Straße und ich dachte mir, ja, warum nicht dort auch noch irgendwie ein paar coole Bilder machen? Ich hatte echt Glück, ich war wirklich früh dran, denn als ich dort stand und die ersten Bilder gemacht habe, habe ich mich schon gewundert, dass so ein Mannschaftswagen nach dem anderen von der Polizei vorbeifuhr. Und kurzerhand später wurde auch das Areal dort abgesperrt, abgeriegelt und nur noch Einbahnstraße. Zunächst dachte ich wahrscheinlich wieder wegen irgendeinem Fußballspiel. Aber im Nachgang erfuhr ich, Mario Barth hatte da an dem Abend eine Veranstaltung. Naja, kennste. Weiter ging es. Ich habe euch entscheiden lassen, geht es über Landstraße oder Autobahn weiter? Und so viele Klicks auf Landstraße, da war die Entscheidung ziemlich klar. Es ging also eine kurvige Straße in Richtung Nürnberger Hinterland. Eine Strecke, die ich im Sommer gerne auch mit dem Rennrad befahre. Und dann auf dem Weg kam mir die Idee, dass ich einen Abstecher machen könnte, nicht in Richtung Norden, Richtung Fränkische Schweiz, sondern die zweite Schweiz, die bei uns liegt, nämlich die Hersbrucker Schweiz. Also warum nicht einfach da in die Richtung? Und ich hatte mal bei irgendeiner Dienstreise, die ich in die Richtung machte, habe ich mal einen verlassenen 944 am Straßenrand gesehen. Und diesen wollte ich auschecken. Eigentlich perfekte Fotolocation, neu restaurierter 924S neben einem Lost Place 944. Und tatsächlich habe ich auch diesen gefunden. Ich werde die Tage mal Bilder auf Instagram, @grundehrlich.de, hochladen. Dann könnt ihr euch davon mal überzeugen, wie traurig dieser Lost Place 944 aussah. Die Hintergrundstory, die ich mal erfahren habe von Ortsansässigen, war, dass bei einem Sturm ein Baum oder ein größerer Ast auf diesen 944 draufkrachte, weswegen er dann irgendwie seitlich abgestellt wurde und seitdem nicht abgeholt wurde. Keine Ahnung, wie viel Wahrheit dran steckt. Ja, er hat einen ziemlich deftigen Kotflügelschaden. Der sieht auch nach Ast von oben aus. Im Hintergrund ist aber auch noch ein ziemlich rustikales Einsiedler-Hofhaus zwischendrin Ding. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht direkt zu dem Haus gehört und quasi davor parkt. Ist auf jeden Fall ein Bild für sich. War eine super Location. Und somit der nächste Stopp. Nach dieser kleinen Fotosession dachte ich mir, okay, irgendwie muss es ja Richtung Oberfranken gehen. Und so bin ich Richtung Norden gefahren, durch Ortschaften wie Fora und entlang der Pegnitz, glaube ich. Ja doch, entlang der Pegnitz. Und links kam dann mal in einer Ortschaft ein kleines Schlösschen, was mich dazu verliebt, noch einmal kurz zu stoppen. Und als ich da die nächsten Bilder geschossen habe, kamen ein paar Opas und die mussten mich direkt darauf ansprechen. tatsächlich nicht mit dem Anfangssatz, das ist ja gar kein Porsche, sondern die waren begeistert, in was für einem schönen Zustand der war und haben mir berichtet, dass irgendein Freund auch mal so ein Auto fuhr, der Nachfolger mit dem Sechszylinder nicht so beliebt war. Ja, da merkt man, wie viel Ahnung drin steckte. Aber egal, es war super sympathisch. Und die hatten eher ein bisschen Sorge, dass ich gerade Bilder mache, um ihn dann online zu inserieren. Hab gemeint, nee, dieses Auto, das wird auf jeden Fall nicht verkauft. Hab denen ein wenig von der Geschichte, von der Restauration erzählt, dass es rechtzeitig letztes Jahr zur Hochzeit fertig wurde und somit unser Hochzeitsauto war. Und verabschiedet haben die sich mit der Aussage, hey, morgen feiert der eine seinen 51. Hochzeitstag und er bereut es bis heute nicht. Und das Gleiche wünscht er mir auch. Super sympathische Begegnung, echt toll. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich mit dem Auto wirklich nicht missen möchte, wie viel positive Stimmung einem entgegenschlägt, wenn Leute dieses Auto sehen. Also auch auf der Fahrt öfters mal einen Daumen hoch von irgendeinem entgegenkommenden Fahrzeug oder wirklich mal auch einen Daumen hoch von einem Motorradfahrer. Toll. Gut, weiter ging's. Als ich dann auf einem gelben Landstraßenrichtungsschild eine vertraute Ortschaft sah, wusste ich, okay, mittlerweile bin ich in der Oberpfalz und in der Nähe von Eschenbach. Ist ein besonderer Ort. Es gibt nämlich da auch eine kleine Story, tatsächlich auch, wie soll es anders sein, eine 924-Story. Das ist nämlich der Ort, in dem ich bei meiner langen Suche das erste Mal ein 924 mir wirklich angeschaut habe, gemeinsam mit Jonas damals, und diesen auch Probe gefahren bin. Ich war so aufgeregt damals, ich weiß gar nicht mehr, also viel von der Fahrt weiß ich nicht mehr. Ich weiß, wo wir hingefahren sind, aber wie sich das Auto so eigentlich anfühlte, das war Aufregung pur, dass ich ja nicht irgendwie das Auto absterben lasse. Später haben wir noch Fahrerwechsel gemacht und der Besitzer hat dem Auto ein klein wenig Anstoß gegeben und ist ein wenig sportlich mit uns auf ein paar Feldwegen gefahren. Das war Liebe auf den ersten Blick mit diesem Auto. Also das war der Punkt, wo ich wusste, okay, das muss eine 924 werden. Ja, dieser 924 wurde es nicht. Ich habe mich einfach nicht getraut, obwohl ich rückblickend sagen muss, der war vielleicht in einem besseren Zustand als meiner. Eigentlich hatte der lacktechnisch nur eine größere Macke, nämlich bei der Motorhaube. Aber Farbe gab es dazu. Von der Farbe war es eher Richtung Champagner Gold. Meiner ist ja eher so Zermatt Silber. Gut, im Nachgang, jetzt habe ich einen 924S, ich beschwere mich nicht, aber es war schon cool. Und mit diesen Erinnerungen bin ich dann durch die Oberpfalz gefahren, zu einem kleinen Mittagsstopp beim Bäcker, und ich wollte euch nämlich entscheiden lassen, wo es als nächstes hinging. Ich brauchte ja immer noch diese Fotolocation für meine Shirts, oder für das eine Shirt, so rum. Genau, sollte es Dusty Riot-mäßig, Heizer Club lässt grüßen, in Richtung Steinbruch gehen oder vielleicht irgendwie eine coole Kulisse in einem Wald. Während ich so diese Entscheidung habe laufen lassen, bin ich mal kurz was futtern gegangen, habe mir einen leckeren Fladen rausgelassen, und die Entscheidung war, ja, längere Zeit eigentlich Kopf an Kopf, aber dann überwiegte Steinbruch. Und ich wusste, dass, also aus einem früheren Videodreh, dass etwas in Richtung Fichtelgebirge vielleicht eine coole Location sein kann. Also, weiter geht's Richtung Fichtelgebirge. Auf dem Weg dahin,
irgendwelche Ortschaften immer wieder geschaut, ob da irgendein Scheunenfund, irgendeine Rostlaube irgendwo in einem Hinterhof steht, sofern man es von der Straße aus erkennen kann. Es war super Wetter an diesem Samstag, also echt, ja, der erste richtige Frühlingstag, kann man sagen. Und dann, kurz vor Bayreuth, erblickte ich ein architektonisches Gebäude, das einem Porsche-Fahrer sehr bekannt vorkommt. Nämlich, wir waren beim Porsche-Zentrum Bayreuth. Ja, was kann man da Besseres machen, als mal reinzustapfen und zu fragen, ob man Bilder machen kann? Ach, wieder so ein spontaner Gedanke und ja, ich habe es anfangs schon gesagt, die spontanen Ideen sind die besten. Ich habe kurzerhand die Dame an der Rezeption am Tresen gefragt, ob ich Fotos machen darf. Die musste es kurz mit ihrem Chef abklären, ging dann klar. Richtig coole Motive eingefangen. Es gab das Sondermodell vom Boxster. Jetzt muss ich mal schauen, was für ein Sondermodell es war. Yep, ich lag doch richtig. Das ist das 25 Jahre Sondermodell vom Boxster. Gibt, glaube ich, nur 1300 Stück davon. Und einer davon stand tatsächlich da im Porsche-Zentrum. Also super cooles Fotomotiv. Daneben stand auch der neue 992 Dakar. Richtig cooles Teil. Auch wieder limitiert auf 2500 Stück. Wenn es mich nicht ganz irrt. Und ansonsten war da noch ein 992 Turbo, ein Carrera GT. Das war auch nochmal ein Anblick. Ja, also richtig, richtig coole Karren, auch wenn nicht Oldtimer. So waren sie doch Schmuckstücke. Und mit ein paar coolen Bildern in der Kamera ging es dann weiter. Beim Steinbruch angekommen, genau, Location bleibt geheim, ist aber auf jeden Fall eine öffentliche Straße, die durch einen Steinbruch führt, was super, super cool ist, konnte ich ein paar echt starke Bilder machen. Also ich freue mich schon, die zu bearbeiten. Ich glaube, da ist ja vielleicht mein neues Lieblingsbild von meinem Auto drin. Ich habe mich ein klein wenig beim Fotografieren verloren. Sagen wir mal so, es war halt wirklich einfach eine Hammer-Location. Und als ich dann auf die Uhr geschaut habe und gesehen habe, okay, 16 Uhr, ist noch ein guter Weg Richtung Coburg, bin ich dann wieder losgefahren mit meiner fantastischen Karte, die die Straße, auf der ich mich gerade befand, nicht mal eingezeichnet hatte. Und dann dachte ich mir, ja, aus dem Steinbruch raus musst du irgendwo einen Berg hoch. Berg hochgefahren, festgestellt, okay, Sackgasse, jetzt sind wir auf dem Feldweg. Wenden, ja, wird schon sportlich. Und dann merkte ich so ein klein wenig, die Zeit rennt mir, glaube ich, doch ein klein wenig davon. Es ist schon 16.10 Uhr. Vernissage-Eröffnung um 17 Uhr. Sicherlich mit Eröffnungsrede, vielleicht die einzige Möglichkeit, da Roland Kussmaul live zu erleben. Vollgas Richtung Coburg. Ich habe, ja, drauf gedrückt, was nur geht. Selbstverständlich natürlich Geschwindigkeitsbeschränkungen beachtet, Autobahn gemieden, Vollgas. Das kleine Problemchen, was mich noch auf diesem Weg erwartete, war der Durst vom 924. Ich musste einen Tankstopp machen. Es war dann schon 16.45 Uhr. Okay. Voll getankt, wirklich voll. Diese Info ist, glaube ich, nochmal für später wichtig. Und auf den letzten Kilometern muss ich zugeben, ich brauchte das Navi. Also sorry, aber die 10 Minuten, die ich noch über hatte, wollte ich mich nicht verfahren. Und so habe ich kurz Google Maps angeworfen, mich auf die Piste begeben und Richtung Coburg mich bewegt. Ich war dann in diesem Vorort, in dem das Schloss stehen sollte, in der die Vernissage stattfinden sollte, bog ab, sah das Schloss auf der linken Seite, hab mich aber gewundert, dass da ein klein wenig nichts los war. Und es hat sich dann herausgestellt, das war das falsche Schloss. Toll. 16.55 Uhr. Ich stehe im falschen Ort. Okay, nochmal gegoogelt. Netzqualität war so lala. Okay, Schloss Hohenstein war das, nicht irgendein anderes Schloss in der Ortschaft Ahorn. 3,4 Kilometer, boah, wird knapp. Also, weiter geht's. Geschlängelte Straßen, Schlossberg hoch. Ich war, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Es gab zumindest ein Schlosstor. Ich sah auch erste Porsche-Fahrzeuge, die an so einem Kreisel mit einem Brunnen in der Mitte von einem Schloss parkten. 964 RS, 93 Cup, richtig geil. Taycan, was nicht noch, Boxster Spider. Bei dem Kreisel standen auch schon die ersten Gäste der Vernissage. Ich kam angegurkt, kurble die Scheibe runter. Leute, hört mal zu, ich brauche eure Hilfe, wo kann ich parken? Dann kamen die Leute zu mir hin an die Scheibe. Ja, erstmal cooles Auto, das du hast. Ja, danke, aber ich brauche einen Parkplatz. Ja, keine Ahnung, fährst mal da runter, da unten gibt es einen Hotelparkplatz. Okay, also gurke ich über dieses Kiesbett um den Kreisel und suche diesen Hotelparkplatz. Ja, und wer zu spät kommt, der braucht sich nicht wundern, dass er keinen Parkplatz findet. Und so war im Prinzip die einzige Location vor so einer Löschwasserstelle. Ich dachte mir, ich kann doch da nicht ernsthaft parken. Zum Glück kam da ein junger Dude entgegen. Und ich kurbelte die Scheibe erneut runter und fragte, hey, kennst du dich aus? Wo kann ich parken? Er antwortete mir erstmal, yo, ich habe dich nicht verstanden, dein Auto ist zu laut. Was willst du nochmal von mir? Ja, Parkplatz und so weiter. Keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus. Ja, was soll ich machen? Ich habe mich schon echt geärgert und dann dachte ich mir so, okay, Dreistigkeit siegt. Oben an dem Kreisel, neben all diesen Schmuckstücken, also es waren, keine Ahnung, es war eine Auswahl von 6 Fahrzeugen, davon mindestens 3 mit irgendeiner wichtigen Rennsport-Historie. Stellst dich einfach mal dahin. Und so stand ich mit meinem verstaubten 924S frisch aus der Kiesgrube neben diesen geschniegelt, gestriegelten historischen Fahrzeugen und neuesten Autos dieser Marke, dieser Zuffenhausener Marke. Aber egal, Hauptsache ich hatte meinen Parkplatz. Es war mittlerweile 17.05 Uhr, Kamera ausgepackt, Auto abgestellt. Weiter ging's. Ich war endlich auf der Veranstaltung. Dort angekommen, hatte ich Glück. Die großen Reden fanden noch nicht statt. Also es war eher so ein Soft-Opening. Und bei der Veranstaltung handelt es sich um die Veranstaltung von Tobias Kindermann von gtspeed.de, einem sehr, sehr coolen Fotografen, der zum Klassentreffen 2024 bzw. zu den Benzingesprächen im März einlud. Und zusammen mit keinem geringeren als Nikita Karagozov von Sechszylinder veranstaltete er diese Vernissage, in der verschiedene tolle Fotografien und auch Gemälde von Sechszylinder ausstellte. Und ich muss sagen, in diesen alten Gemäuern solche Bilder zu sehen, das war schon einzigartig. Das war mindestens so einzigartig wie die Leute, die auf dieser Veranstaltung waren. Ich habe mich ganz kurz am Anfang gefragt, ob ich mich vielleicht geirrt habe. 90% standen in Smoking oder Anzug oder Abendgarderobe dort und ich sah aus, wie ich halt aussah, wie so ein junger Porsche-Dude. Also sehr, 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 nennen wir es mal leger angezogen. mein Glück, ich hatte eine Kameratasche dabei und eine Kamera in der Hand. Also konnte man mich schön als Presse abstempeln. Ich war doch nicht ganz falsch. Jemand anders, ähnlich angezogen, also Jeansjacke und ja, Chinohose, hatte auch eine Kamera und hat sich wahrscheinlich auch ein klein wenig hinter seiner Leica versteckt. Wurde dennoch erkannt, nämlich ZDF-Schauspieler Jan Hartmann. Also kennt man von, glaube ich, ja, Traumschiff oder nee, Kreuzfahrt ins Glück, so heißt die Sendung. Habe ich inzwischen herausgefunden, dass er tatsächlich ein Faible für Porsche hat und deswegen auf der einen oder anderen Veranstaltung da ist. War witzig, er war umzingelt von allen möglichen Leuten, die ihn ansprechen wollte. Und so, ja, ging ich durch die Veranstaltung, habe mir die Bilder angeschaut und dann kam aber auch schon die große Eröffnungsrede. Und da war dann tatsächlich Roland Kussmaul. Und dieser Kerl, ich meine, der ist mit einer der wichtigsten Porsche-Ingenieure, aber gleichzeitig sowas von ein bodenständiger Kerl. Also er startete seine Rede mit einem, ja, mit der Aussage, dass die Schwaben nett gerne reden. Und wenn du beispielsweise ein Lokal hast und 10 Schwaben kommen rein, dann hast du am Ende 10 Tische besetzt und dein Lokal ist voll. So redselig und gesellschaftlich sind die Schwaben. Aber er hat mittlerweile sich damit abgefunden, dass er auf der einen oder anderen Veranstaltung auch reden muss und berichtete dann ein klein wenig von seiner Geschichte bei Porsche. Und das war surreal. Also wir reden hier über einen Rallye-Fahrer, einen Renningenieur und auch den Projektleiter. Ich meine, wenn man jetzt halt mal aufzählt, was er alles so gemacht hat, er hat den 924 GTS auf Rallye gefahren. Der hat die Prototypen vom 953, den mit dem Rotmanns Design auf der Rallye Dakar gefahren. Der hat den 959 auf der Rallye Dakar begleitet. Er ist Pionier von der Veranstaltungsserie Porsche Carrera Cup. Hat den Carrera GT mitentwickelt und ist quasi Entwicklungsvater vom 964 Cup und 964 RS. Und dieses Versuchsfahrzeug vom 964 RS, intern K47 genannt, war sogar tatsächlich eines dieser historischen Fahrzeuge an diesem besagten Kreisel, wo ich mein 924 S abgestellt habe. Oh Mann, ey. Oh, also komplett surreal und ich habe euch vorhin ja erzählt, die meisten waren schön gepflegt in Abendgarderobe. Er selber in bodenständiger Schwabenmontur mit ausgetretener Jeans und Polo und Windbreaker noch angezogen. Und da witzelte er mit dem Publikum in diesem Outfit. Fantastisch. Zwei weitere Gäste haben noch bei dieser Eröffnungsrede ein paar Sätze verloren. Martin Schramm, leidenschaftlicher Sammler, berichtete davon, wie er seinen Rennwagen, einen 993 Cup, zurückholte. Er musste es damals verkaufen, hat es dann in einer Sammlung wiederentdeckt und jahrelang die Frau des verstorbenen, also dann mittlerweile verstorbenen Sammlers, beackert, dass er das Auto rauskaufen durfte. Und die zweite Person, die da noch von seiner Sammlung gesprochen hat und seiner Rennfahrerhistorie, war Michael Stoschek. Vielleicht klingelt es bei dem ein oder anderen, wenn er den Namen Stoschek hört. Es handelt sich nämlich hierbei um den Vorsitzenden und Gesellschafter von Brose Fahrzeugteile, also von dieser Automobilzuliefermarke. Er ist halt echt leidenschaftlicher Sammler und tatsächlich auch in seinem Hobby Rallyefahrer auf der Monte Carlo. Und er berichtete von einem besonderen Gefährt, nämlich ein Auto mit wirklicher Rennhistorie, ein 911 S bzw. ST, der 1972 den zweiten Platz bei der Rallye Monte Carlo gewann. Und den hat er sich gekauft, komplett neu aufgebaut, sogar mit den Fahrzeugingenieuren, die damals an dem Original tätig waren. Und hier verlor er eine sehr, sehr witzige Anekdote oder nannte eine Anmerkung. Damals, 1972, hat Porsche nicht genug Geld gehabt für den Einstieg in die Rallye Monte Carlo. Und so hat sich der Rennfahrer Gérard Larousse selbst auf Sponsorensuche begeben. Und das führte zu einer ungewöhnlichen Kooperation. Er fand nämlich eine französische Schnellkochtopffirma, nämlich SEB. Und das war das einzige Jahr mit der Beteiligung von SEB bei einer Rallye. Und so kommt bei diesem weiß-roten Auto auch der Aufdruck drauf. Der lautet Qu'est-ce qui est rouge et qui va vite? Also was ist rot und rennt schnell? Passende Überschrift für die Kooperation zwischen der Schnellkochtopffirma und Porsche. Richtig witzig. Auch interessanter Side-Fact, von diesem Modell wurden nur 21 Stück gebaut und eines davon stand an diesem Abend am besagten Kreisel. Fotos gibt es auf Instagram und ist zudem auch in der Sammlung von Michael Stoschek. Ja, nachdem diese Ansprachen, die dann schon echt cool waren mit diesen ganzen Anekdoten, nachdem die rum waren, konnte man sich in Ruhe dann die Bilder anschauen. Die kann man sich übrigens noch über den ganzen März anschauen. Also falls irgendjemand in der Gegend wohnt, kann er gerne da auf Schloss Hohenstein hinfahren. Um den Schauspieler Jan Hartmann hat sich weiter eine Menschentraube gebildet. Da wollte ich mich nicht dazustellen. Schließlich will auch mal so ein Promi, glaube ich, mal abschalten und einen netten Abend haben. Also den habe ich in Ruhe gelassen. Aber ich hatte echt coole Gespräche mit Nikita und auch mit Richard von Elferspot. Und Richard fuhr selber auch mal ein 924S und so konnte ich mich mit ihm über all die Dinge fachsimpeln. Er war übrigens auch der Kollege, der mich am Anfang am Kreisel erstmal zu dem Hotelparkplatz schicken wollte. Wir unterhielten uns echt über alles Mögliche, über Tücken, Raffinessen am Auto, Erlebnisse, Restaurationsgeschichten. Und als er kurz rausging, meinte er noch so, ich schaue mir mal deine Kiste näher an. Und ich antwortete ihm nur, hey, bitte schau nicht genau hin. Während er also verschwand, nutzte ich die Gelegenheit, mal kurz mit Roland Kussmaul zu sprechen. Und das war schon cool. Ich habe ihn gefragt, wie seine Beteiligung so beim 924 war, also auch bei dem normalen 924. Und er meinte, er war bei diesen breiten Erprobungsfahrten beteiligt. Aber viel interessanter fand er eine Story beim 924 Carrera GTS für die Hessen Rallye damals, die mit der, ja, quasi in dem Moët-Design, also Schwarz-Gold. Und da wollte er mir unbedingt erzählen, wie man merkte oder wie Walter Röhrl, der damals dieses Auto fuhr, es einem heimzahlte, wenn er mal beleidigt war. Es gab nämlich dann eine Situation, dass der Co-Pilot mal am Steuer war Walter Röhrl plötzlich nichts mehr sagte. Und er sagte so lange nichts und der Co-Pilot, der dann am Steuer saß, meinte auch, hey, bist du gerade beleidigt? Und als Walter Röhrl wieder seinen Ursprungsplatz hatte und der Co-Pilot mal wieder am Beifahrersitz saß, sprach er so lange nichts, und machte erst den Mund wieder auf, als er die Rundenzeit seines Co-Piloten überbot. Witzige Geschichte, also war er eingeschnappt damals. Naja. Kennt ihr das Gefühl, dass man sich manchmal etwas vornimmt, aber irgendwie denkt, dass es zu utopisch als oder zu viel Zufall müsste zusammenspielen, dass das klappt? Ich sag mal so, ich ermutige euch, es immer dennoch auszuprobieren. Was ich euch am Anfang noch nicht erzählt hatte, als ich gehört habe, dass Roland Kussmaul an diesem Abend vermutlich dort ja, auf dieser Vernissage ist, habe ich ein Modell von diesem Moët 924 Carrera GTS mitgenommen. Und ich habe auch einen Goldstift eingepackt, weil mein kühner Plan war es, irgendwie eine Unterschrift abzugreifen. Und so habe ich dann am Ende nach unserem Gespräch einfach gefragt, hey, ist es möglich, dass du den unterschreiben kannst? Er hat sich gefreut, erstmal so ein Modellauto zu sehen, hat gemeint, klar, gerne. Ich habe ihm den Stift in die Hand gedrückt und vielleicht kennt ihr das mit diesen Edding, Gold-Edding-Stifte, da musst du ja immer ein bisschen pumpen, bis die Farbe rauskommt. Und er kratzt erstmal auf dieser Plastikverkleidung, auf diesem Schaukasten von dem Modellauto, keine Farbe kommt rum. Da meine ich, ja, du musst ein bisschen schütteln und drücken. Der, ja, okay, ich drück mal. Dann schreibt er so die ersten paar Buchstaben und plötzlich läuft der Stift aus. Also habe ich jetzt wirklich ein Unikat. Und in dem Moment wusste Roland auch nicht, was er mit dieser übrigen Farbe machen sollte. Ich meinte zu ihm, hey, keine Ahnung, verstreicht es. Er in seiner Panik dachte sich, ja gut, vielleicht kann man das irgendwie mit dem Finger wegmachen. Es tauchte seinen Finger noch in die Farbe rein, hatte dann das Problem, dass ihm ein Taschentuch fehlte, um das abzuwischen, war dann kurz davor, sich die goldene Lackfarbe an seiner Hose abzuwischen. So eine witzige Situation. Und wirklich, also die Story macht, glaube ich, die Unterschrift einfach nochmal einzigartig. Richtig, richtig lustiger Zufall. Gut, warum habe ich vorhin das gesagt mit dem Tanken? Richard kam dann zurück, meinte so, ja, echt cooler 924. Hattest du oder hast du noch auch das Problem mit dem Benzintank? Und ja, ich war mir nicht ganz sicher, was Richard meinte. Und antwortete ihm so, ja, stinkt halt manchmal nach Benzin. Ja, meiner stank auch nach Benzin und der hatte dann Leck und das lag daran, wenn du immer ein bisschen heftiger, nee Quatsch, er hatte kein Leck, genau so rum. Er meinte dann, wenn er mit vollem Tank heftiger in die Kurven gefahren ist, dann ist über die Tankentlüftung immer ein bisschen Benzin rausgeschwappt. Und ich soll mir das doch mal anschauen. Dann meinte ich, ja, nee, bei mir, also wenn der nach Benzin stinkt, dann liegt das am Unterdruck, dann wird es quasi nach vorne gesogen und ich habe da keinen Leck. Ja, wie soll ich sagen? Also, als ich am Ende des Abends zum Kofferraum gegangen bin und die ganzen Sachen ins Auto verstaut habe, dachte ich mir so, ja, schaust du mal unter das Auto. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, aber irgendwas hat mich nicht locker gelassen. Und als ich unter das Auto schaute, ja, da sah ich eine kleine, feine Benzinlache unterm Tank. Fuck. Und als ich dann weiter nach oben schaute, Richtung Tank, sah ich, dass der Lack abblätterte. Also quasi gelöst durch auslaufenden Sprit. So, das Problem ist, ich bin 100 Kilometer abends irgendwo am Ende der Welt. Komme ich noch nach Hause, komme ich nicht nach Hause? Gut, ich hatte schon mal Glück, dass nicht irgendwie jemand beim Rauchen dort die Zigarette hingeworfen hat, weil dann hätte ich, glaube ich, jetzt eine schöne Brandkarosse. Ich stieg ein, schaute auf den Tank, okay, der ist noch voll. Fahren wir mal los und wenn wir schnell genug fahren, dann holt mich vielleicht die Benzinspur nicht ein oder quasi, ja, keine Ahnung. Ich war fertig mit den Nerven. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht, dass da jetzt halt auch noch wieder was ist. Bei dem abblätternden Lack konnte man auch erkennen, dass unterm Lack tatsächlich größere Rostflecken da sind. Also, was kann passieren? Also, wir reden über keinen Kunststofftank, sondern einen Blechtank. Entweder durchgerostet oder oben tatsächlich über die Tankentlüftung Benzin rausgekommen oder beim Tanken irgendwas daneben geschüttet. Letzteres konnte ich ausschließen. Ich habe diesmal nichts daneben geschüttet. Also habe ich irgendwie ein Leck oder habe ich irgendwas mit der Tankentlüftung? Also bin ich vorsichtig nach Hause gefahren, habe neben Geschwindigkeit, glaube ich, jede zweite Sekunde auf die Tanknadel geschaut von dem Schätzometer. Zumindest habe ich nicht so viel verloren, dass es irgendwie merkbar, spürbar irgendwie den ganzen Tankinhalt auf der Straße verteilt hat. Also das zumindest nicht. Den zweiten und dritten Gedanken, den ich hatte, gibt es dort irgendetwas in der Nähe, was während einer Fahrt besonders heiß wird und irgendwie das Benzin entzünden könnte? Bremsscheiben, wenn super duper heiß werden, ja gut, aber da müsste schon wirklich viel Benzin rauskommen und in die Richtung spritzen. Irgendwas anderes ist dort eigentlich auch nicht. Auspuff ist auf der anderen Seite. Also eigentlich auch keine Möglichkeit. Aber ich sag's euch, diese Heimfahrt, das war nach der ganzen Euphorie an dem Tag, war das so wirklich ein riesiger Kloß im Hals. Ich sag mal so, als ich zu Hause war, habe ich das Auto mal abgestellt, längere Zeit beobachtet. Es war noch ein bisschen feucht, also am Tank war noch ein bisschen feucht, aber es lief zumindest nichts runter. Und auch ein paar Tage später habe ich jetzt keine Benzinlache in der Garage. Ich habe mir jetzt ein Leckspray organisiert, also quasi so ein, ja, Detektionsspray, bei dem man von außen drauf sprüht und dann sieht, wo gegebenenfalls was rauskommt. Und auch ein Endoskop. Da werde ich mal demnächst in den Tank reinschauen, ob ich von innen schon irgendwelche braunen Stellen entdecke, die dann ja Aufschluss geben würden auf eine Durchrostung. Aber ich vermute sehr stark, dass ich eine kleine, feine neue Baustelle habe. Weil auch wenn der Tank halbwegs dicht ist und es über die Entlüftungsschläuche ging, da muss ich trotzdem den Tank ausbauen, um an die Entlüftungsschläuche, die oben liegen, ranzukommen. Und in dem Zuge, ich glaube, ich muss den Tank tauschen, weil der wird früher oder später durchrosten. Die Falz ist schon etwas knusprig. Dieser Rostfleck an dem Spannband, dem traue ich auch nicht mehr tausende Kilometer zu. Also, mit der Anekdote am Anfang. Yep, jetzt habe ich wieder was zu tun. Naja, schauen wir mal, wann ich Zeit habe. Naja, alles in allem, was für ein Abenteuer. Also wie viel man an einem Samstag erleben kann. Von einem coolen Trip durch Oberpfalz, Oberfranken, coolen Fotosessions, einem Erlebnis im Steinbruch, einer echt coolen Vernissage, coolen Gesprächen, einer beklemmenden Heimfahrt und einem einzigartig unterschriebenen Modell eines Porsche 924 GTS, Carrera GTS. Also wenn dieser Prototyp ein Ausblick drauf ist, was Carson Coffee Meetings bei Grundehrlich bedeuten, dann will ich fast nicht wissen, was bei dem ersten richtigen Meetup stattfinden wird. Also seid gespannt. Und wenn ich dann aufrufe zu einem Meetup, vielleicht könnte es sich lohnen. Wir wissen es nicht. Ich habe auch nicht erwartet, was an diesem Tag stattfand. Aber alles in allem, was für ein cooler Samstag und was für eine coole Geschichte vom ersten Prototyp des Carson Coffees bei Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. So viel von dem Abenteuer. Sorry für die spontane Pause beim Podcast. Ach, echt ärgerlich. Ich war nämlich direkt nach dem Trip, war ich erstmal ein klein wenig angeschlagen und verschnupft, dann ein klein wenig heißer. Aber jetzt geht's wieder los mit den Episoden. Ich habe auch schon wieder ein Interview durchgeführt. Das wird, glaube ich, auch noch eine sehr, sehr coole Episode. Also freut euch drauf. Ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und würde sagen, bis bald, euer Amadeus. Servus, ciao.